dann zu ihm sprechen kann. Ich möchte deshalb kurz die Anfrage von Kreisleiter Bormann von vorhin beantworten, dass ich selbstverständlich jederzeit einer Aufforderung von Ihnen wieder Folgen leisten werde, weil ich aufs tiefste davon überzeugt bin, wie eng die Säulen dieses Staates zusammenstehen müssen. Wie der Engländer von Marenheit im Krieg erklärte, war es klar, dass wir einen Seekrieg am Bein hatten, mit der größten Seemacht. Seekriege sind Wirtschaftskriege und Wirtschaftskriege wirken nur langsam. Wir mussten uns, was wir auch getan haben, also auf einen ganz langen Krieg einstellen. Seekrieg heißt Kampf gegen die Seeverbindung des Gegners. Weiter nichts. Dieser Kampf kann in zwei Formen geschehen. Einmal durch eine Seemacht gegen eine andere Seemacht, das heißt durch Überwasserstreitkräfte. Durch Vernichten dieser Überwasserstreitkräfte, dass damit den Geschlagenen oder dem Sieger die Seeverbindung des Geschlagenen in den Schoß fallen. Oder durch unmittelbaren Angriff auf die Seeverbindung. Wir sind nie in der Lage, Seemacht gegen Seemacht anzukämpfen, weil wir mit unseren Schiffen nicht konkurrieren können gegen die Großzahl der Schiffe der anderen. Weil auch zur Seemacht Stützpunkte gehört und wir aus unserer Ecke hier hinten nie auch mit vielen Schiffen eine Seemacht sein kann. Das gegebene Mittel war daher für uns, das Kampfmittel zur See anzuwenden, mit dem ich nun nicht erst mich mit der feindlichen Seemacht, also sprich über Wasserherrschaft, auseinandersetzen muss, sondern dass in der Lage ist, mich in die Räume, wo der andere die Seeherrschaft hat, hineinzufiltrieren, einzubringen, ohne sich mit dieser Seemacht, dass das Ding hat, auseinandersetzen zu müssen. Das ist das Unwohl. Wir sind in den Krieg mit einer ganz kleinen Ursache hineingetreten, nachdem der Engländer ja in richtiger Erkenntnis, was kann ja mal vom Deutschen wieder gefährlich werden, ausgesprochen und allein das U-Boot verboten hatte, im Schandvertrag von Versailles 18. Wir haben dann ab Kriegsbeginn eine ganz große U-Boot-Sache gebaut, die natürlich Zeit braucht, um anzulaufen. Wir haben das getan, obwohl der Engländer durch seine Propaganda jahrelang, nachdem die Abschaffung des U-Boots auf allen Abrüstungskonferenzen, zum Beispiel in Washington und mit den Franzosen, nicht gelungen war, obwohl der Engländer allen Nationen dieses U-Boot verregelt hat, indem es erklärt hat, es ist eine überholte Waffe, ich habe Gegenmittel und so weiter. Einen Dreck hat er gehabt. Er hat eine riesen Propaganda gemacht und eine psychologische Beeinflussung des Mächtigen, die bei vielen Nationen gelungen ist. Leider auch bei vielen Fachleuten bei uns. Wir haben dann uns fragen müssen, wie wird der U-Boot-Krieg im Konflikt aussehen? Der Engländer hat ein Rezept gehabt vom Jahre 18, das war der Geleitzug. Bei seiner konservativen Einstellung, bei seiner gewissen Schwerfälligkeit oder angesichtlichen Sturheit, war vorauszusehen, dass er wieder diesen Weg gehen würde. Zumal er eben in Rom langsame Schiffe hatte, die er gar nicht allein über See fahren lassen kann. Wir haben uns für die Rudeltaktik entwickelt und haben die dann angewandt. Also, unser Angriff musste sich nach dem richten, wie der Gegner über See fahren würde. Es sieht nun und hat im Kriege und jetzt besonders außen so aus. Der ganze Ozean ist leer. Er bringt dann ganz große Geleitzüge von vielleicht 60 Schiffen über das Meer, von Amerika rüber nach England, beziehungsweise jetzt nach Gibraltar zu oder von England weiter nach Süden. Und diese Schiffe, diese Geleitzüge, wählen mal einen Weg, der Hart hier hoch geht über Grönland, hier runter, und dann geht vielleicht der nächste Mal in diesem Raum. Das ist eine absolute Leere des Ozeans. Sie können 8 Wochen, Sie können 3 Monate hier zur See fahren und treffen keinen Schwanz. Wenn es Ihnen nicht gelingt, zufällig einen solchen Leib zu erfassen. Und damit komme ich zum ersten Problem des U-Boot-Krieges. Das ist das Finden. Das U-Boot ist niedrig und langsam. Es sieht also die ganze Welt aus der Froschperspektive. Es ist für das U-Boot ungeheuer schwer, für ein Rudel, nun einen solchen Geleitzug aufzuspüren. Ich muss damit aufzeigen, das größte Loch des Seekrieges, was wir haben, das ist das Fehlen an Aufklärung. Wir sind jetzt entschlossen und bestrebt, dieses Loch, diese Lücke, man kann im 20. Jahrhundert auch im Seekrieg nicht über die Anwesenheit von Flugzeugen hinweggehen oder das Mittel der Flugzeuge als Aufklärung, dieses Mittel mit allen Mitteln zu schließen. Wir streben also an, auch für den Seekrieg eine weitreichende Luftwaffe, um den U-Booten die Aufklärung zu geben, zu schaffen. Das Bild ist also so, um überhaupt was zu finden, wird ein solcher Streifen gebildet. Der Streifen wird aufgestellt nach Riecher. Ist der Riecher des BDU also von mir falsch, dann stehe ich in Lee und finde nichts. Habe ich Glück, habe ich was. Ich habe in den letzten 8 Tagen habe ich scheußliche Tage verlebt, weil ich mich hierher gestellt hatte mit einem richtigen Riecher, dann aber durch taktischen Kummer, den ich dabei hatte, nicht zum Schlagen gekommen bin. Man sieht also, wie die Lücken im Ozeanstrick, zu diesem Sommer komme ich, das ist ein Sonderfall gleich, dadurch entstehen, dass ich nichts finde, dass ich in den Riesenräumen stehe und vielleicht den einen Geleitzug hier erwarte, stattdessen läuft er aber hier unten rum. Ich habe hier mal einige Orte eingenagelt, um die Räume etwas zu taktisieren. Hier ist London, hier ist Rom, hier ist Budapest, hier ist Schafto und hier ist Mali. Also solche Räume sind das. Und das ist etwa der Horizont eines U-Bootes bei gutem Wetter über Wasser. Also das Problem des Findens muss unter allen Dingen, unter allen Umständen mit größter Beschleunigung und eine weitreichende Luftwaffe von uns geschlossen werden. Jetzt komme ich zum Kämpfen. Wie sieht der Kampf des U-Boots dabei aus? Es ist so, dass ein solcher Geleitzug, hier ist ein solcher Geleitzug eingemalt. Der ist umgeben, hier sind die Schiffe eingemalt, ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist, von einer Nahsicherung von Zerstörern. Er hat um sich herum eine Fernsicherung von Zerstörern. Diese Fernsicherung ist 15 bis 25 Meilen, Seemeilen weg von diesem Geleitzug. Er hat dann eine Nahsicherung von Flugzeugen, von einem Flugzeugträger, der beim Geleitzug steht, und hat dann entweder auch von einem Träger, durch Trägerflugzeuge oder durch weitreichende 4-motorige Landflugzeuge eine Fernsicherung in den Geleitzug. Kommt ein U-Boot also in die Nähe dieses Geleitzugs, so sieht er von dem Geleitzug nichts, sondern er stößt erstmal auf die Fernsicherung, gelingt es ihm da durchzukommen, kommt auf die Fernzerstörersicherung, also von Wasserstreitkräften, und muss erst dann sich zu dem Geleitzug durchzuboxen. Es ist nun Aufgabe des U-Bootes, mit allen Mitteln nach vorne zu kommen. Denn er muss ja bei seinem Angriff, seinem Torpedoangriff, vorlicht zu dem Geleitzug stehen. Er muss also in dem Raum, in dem der Geleitzug steht, und hier ist das U-Boot, versuchen, durch die Sicherung oder außerhalb der Sicherung nach vorne zu kommen. Er muss also oben bleiben und er muss dabei kämpfen gegen die Flugzeuge und muss kämpfen gegen die Zerstörer, die nun von den Flugzeugen rangeholt, aus der Fernsicherung rausstoßen, auf das U-Boot zu. Also bevor er am Objekt selber ist, muss er sich mit der Sicherung des Geleitzugs auseinandersetzen. Ich will eine solche solchen Kampf mal erläutern an dieser geleisteten Schlacht. Die letzte, die wir geschlagen haben, am September 20.22. Es ist so gewesen, dass wir in einem solchen Streifen zustellten, um überhaupt was zu finden. Wir haben dann den geleistet, den wir haben wollten, tatsächlich gekriegt, und zwar morgens um 4 Uhr, am Sonntag früh um 4 Uhr am 20. war das. Dann sind die Boote angesetzt worden, die in diesem Streifen standen, und haben sich nun mit der Luft, der feindlichen Luftsicherung, die hier rumsteht, nach vorne zu boxen versucht. Mein Ziel ist gewesen, massiert in derselben ersten Nacht vor vorne zu stehen und nun schlagartig durch die gesamte Gruppe den Geleitzug erfallen zu können. Ich habe das Ziel nicht erreicht. Ich bin am Nachmittag schon gescheitert, wo ich die Parole rausgabe, jetzt bleibt jeder oben, trotz stärkster Luftsicherung. Insofern eingefallen, als die meisten U-Boote noch nicht ran waren und die wenigen nun ran waren, die ganze Last des Kampfes gegen die Luft zu tragen hatten, und wir sofort kaputt geschlagen worden. Die Lehre daraus, oder die Folgerung, oder der Beweis, was ich vorhin sagte, es ist an sich schon ein Unsinn, U-Boote, die Kampfinstrumente sind und schlagartig geschlossen kämpfen sollen, so auseinanderzuziehen. Das muss ich aber tun, weil ich keine Aufklärung habe. Wenn ich eine Aufklärung habe, nachher eine Luftaufklärung, dann stelle ich die U-Boote in Gruppen auf und die Luft sucht mir die Geleitzung. Und ich operiere dann aufgrund der Luftwelle. Also wenn ich kämpfen will, ziehe ich mich nicht mehr vorher wie ein Wahnsinniger auseinander und komme dann natürlich, erreiche durch die Flügelboote meine Nation zu stehen. Es ist mir dann in der Nacht noch gelungen, ranzukommen und ich habe dann erst mich mit der Sicherung auseinandersetzen müssen. Und habe hierbei, diese Booten sind Zerstörer, die Zerstörer gegen Nacken versenken. Diese Dinger. Dabei hatten die meisten der Boote überhaupt den Geleitzug nicht gesehen, weil der Geleitzug, der Kern der Nuss, hier ganz drinnen stand. Nur eins oder zwei Boote, die morgen zufällig nach vorne standen und bereits drei Schiffe rausschießen konnten, die hatten gewusst, wie der Geleitzug. Alle anderen waren noch offen. Nachdem die Zerstörer weg waren, musste mir eigentlich der Geleitzug nun als reife Frucht in den Schoß fallen. Da war aber lieber, leider der liebe Gott wieder mal ein Engländer und es kam Nebel. Und zwar aus, hier ist der Nebel. Weg, der Geleitzug war verschwunden. Ich habe mich dann rumgequält, anderthalb Tage. Inzwischen hat der Engländer neue Zerstörer angeholt. Und ich musste nun denselben, dieselbe Kampfphase, die ich hier machen musste, musste ich nun in der nächsten Nacht, oder übernächsten Nacht, wo es wieder etwas aufklappte, wiederholen, bis ich an den Kern kam. Dann war ich Gott sei Dank an den Kern dran. Es konnte angefangen werden mit Dampferknacken, dann setzte der Nebel wieder ein. Ich wollte das mal darstellen, weil es eben vielleicht für uns schwer vorstellbar zwei Momente gibt für den U-Boot-Krieg. Das ist die ungeheure Weite und Leere des Raums. Eine unermessliche Weite und Leere. Die Schwierigkeit des Findens. Und zweitens, weil es das Rankommen an die Dampfer keine einfache Sache ist, sondern erst Räume des Schutzes überbrückt werden müssen, die etwa 70 bis 100 Kilometer fahren. Ich brauche also zu einer Geleitzugschlacht Zeit, wie dieses Beispiel zeigt. Diese Sache hat angefangen etwa hier und ist hier zu Ende gewesen. Das ist auch der Grund für mich, wenn mich einer fragt, ja, warum kennst du die Geleitzüge denn nicht hier? Da kommen sie doch gebündelt. Das nutzt mir gar nichts. Denn hier ist die Maus sofort im Loch drin. Da kann ich so höchstens mal am Schwanz fassen. Kann nichts erreichen. Die großen Schläge kann ich nur im Freien See auch. Wir haben nun, ich weiß nicht, ob die Farben hier kenntlich sind, in den letzten Kriegsjahren in verschiedenen Gebieten gekämpft. Wir haben angefangen in den Raum England, zu einer Zeit,
wovon Luft des Gegners noch keine Rede war.
Jahrelang den Kriegseintritt Amerikas ausgenutzt und haben uns nach Amerika rübergegeben, die goldene Nadel. Wir sind dann, als der Rahmen abgeschöpft gewesen ist, bis auf gewisse Stützpunkte, sind wir wieder zum Gewaltkampf übergegangen und haben im Jahre 42 und Anfang 43 dann im Nordatlantik unsere Geleitschläge gemacht. Man sieht immer diese Haufen von Nadeln, das sind die einzelnen Geleitschläge gewesen. Es ist eine erhebliche Tonnage damals von den U-Booten versenkt worden. Mein Kollege, der amerikanische Marineminister Knox, hat noch vor vier Tagen allen gesagt, dass es auf des Messers Schneide mit ihren Nationen gestanden hätte durch den U-Boot-Krieg und hat gewarnt, dass man den U-Boot-Krieg totsagen möchte. Es ist dann allmählich vom Februar anfangend eine Entwicklung eingetreten, die für uns außerordentlich schmerzlich gewesen ist. Das ist eine Entwicklung, die auf die Überlegenheit der anderen auf dem Hochfrequenzgebiet, dem Funkmessgebiet belegt hat. Eine Überlegenheit, mit der wir also unendlich unterlegen sind und meiner Ansicht nach auch heute noch sind. Wir haben allmählich festgestellt, dass dem U-Boot das genommen wurde, was seine Stärke ist, nämlich die Unsichtbarkeit. Indem wir geortet wurden, festgestellt wurden und bekämpft werden konnten, bevor wir überhaupt den Gegner gesehen haben. Wir haben in diesem Sommer mit sehr großen Verlusten gekämpft, etwa 40-45% Verlust. Es ist nicht einfach gewesen, gegen die Gründe, um herauszuklauben, zu sortieren, welche sind die Verlustursachen. Weil sehr oft eben die Verbote weg gewesen sind, ohne dass man eine Ahnung hatte, wie und wo und wann, wodurch. Wir haben aber, Gott sei Dank, dann Dinge, die wir sehr lange vorbereitet haben, forciert fertiggestellt und stehen jetzt mit neuen Waffen da. Wir haben diese Fertigung dieser neuen Waffen durch die Hilfe von Minister Speer sehr schnell hochgezogen und haben die verschiedenartigsten Dinge an Bord, die gekennzeichnet sind durch Aphrodite oder Zaunkönig, Hagenopf, Panzer und Dallheim. Diese Dinge liegen auf folgenden Gebieten. Erstens mal, wir haben den Gegner genommen, dass er uns nicht zu orten braucht, sondern durch unsere Ausstrahlung, unser Gerät uns einfach anfliegen kann. War der größte Vorteil. Zweitens mal, wir haben Empfangsgeräte den Booten gegeben, dass sie merken, wenn sie geortet werden. Dass sie also in der Lage sind, zu tauchen, beziehungsweise sich kampfmäßig entsprechend zu bewegen. Drittens mal, wir haben den Booten eine Flakarmierung gegeben und sind laufend dabei, sie zu verstärken, damit das U-Boot in der Lage ist, in diesem harten Kampf auch über Wasser zu bleiben und sich mit dem Atlantik dieser viermotorigen Bomber, die sehr starke Kanonen an Bord haben, Bordwaffen haben, zu erwehren. Auf diesem Gebiet haben wir noch nicht das erreicht, was wir erreichen müssen. Denn es ist leider heute noch so, dass wohl das U-Boot das Flugzeug abschießt, aber das Flugzeug auch noch dazu kommt, seine Bomben fallen zu lassen, dass da meistens das U-Boot und das Flugzeug draufgehen. Also wir müssen im Kaliber hochgehen und in der Lage sein, dann durch einen Treffer, bevor das Flugzeug ausfinden kann, frei von oben. Sonst ist dieser harte Kampf in der Luftsicherung über Wasser zu bleiben und U-Boot nicht zuzumuten. Den Hauptvorteil, den wir aber den Booten mitgegeben haben, ist der Zaunkönig. Das ist ein Torpedo, den die Kriegsmarine entwickelt hat. Hintergessen Geheimnis hoffe ich, der Engländer möglichst spät das dahinter kommt. Der es mir überhaupt möglich macht, nun zu verlangen vom U-Boot, bleibe oben, trotz der Luft schießt dich nicht rum. Hätte ich den Zaunkönig nicht, also diesen Torpedo, so würde mich das Obenbleiben gegen die Luft gar nicht nutzen. Denn der Zerstörer würde rausstoßen und würde das U-Boot vernichten. Wir sind jetzt aber in der Lage, den Zerstörer vorher zu knacken, bevor er das U-Boot knackt. Man sieht, dass man unter keinen Umständen bei solchen technischen Niederlagen, wie wir jetzt im Meyerletten haben, die Waffen strecken darf. Der Führer hat das Gegenteil getan, wie nur die Pleite im Mai da war. Ich habe im Mai 43 U-Boote verloren. War die Konsequenz, die wir zogen, dass wir das U-Boots-Bauprogramm verdoppelt haben, hochgezogen haben. Das ist eine Zukunftsmusik, das geht nicht auf den Stegreif, sondern der Minister Speer, der wird mit größter Schlagkraft und größter Anarchismus versuchen, sobald wie möglich große U-Boot-Zahlen zu liefern. Über eine Sache müssen wir uns klar sein. Der U-Boot-Krieg bleibt ungeheuer hart, weil eine Sache ich nicht degradieren kann, das ist die Überlegenheit der feindlichen Luftwaffe im ganzen Raum. Das ist ein Vielfaches von dem, was nach Europa fliegen kann, zur Überwachung dieser Gebiete eingesetzt. Es gibt keinen Fleck im Atlantik, wo sie nicht stündlich, täglich und nachts mit feindlicher Luft rechnen müssen, als U-Boot. Es gibt überall, hier oben von Island aus, von drüben aus und hier aus die Langstreckenbomber und hier arbeiten mit Flugzeugträgern. Eine Gegend zum Ergänzen, die günstig war, ist früher im Raum der Azoren gewesen. Heute können sie nicht mehr U-Boote noch durch ein anderes U-Boot versorgen, weil dauernde Träger in dem Raum stehen und sie von Trägerflugzeugen 4, 5 Stück auf einmal angegriffen werden. Das können wir nicht ausrangieren, diese Tatsache. Da werden wir auch nie gegen ankommen. Wir müssen nun vorgreifen für die Zukunft rechnen. Das heißt, wir müssen in vielen Dingen das Ruder rumwerfen. Und diese Dinge vermeiden, die unser größter Gegner ist, nämlich die Luft. Und das ist der Sinn unseres neuen U-Boot-Programms. Das U-Boot, das wir bisher gehabt haben, war ein ausgezeichnetes Kampfinstrument. Es war klein, es war handlich und beweglich. Denn wir haben den Fehler der anderen Nationen nicht mitgemacht. Die anderen Nationen haben, genauso wie ein Kreuzer immer größer wurde, weil der Gegner einen größeren Kreuzer baute, oder der Zerstörer immer größer wurde, weil der Gegner einen größeren Zerstörer baute, so haben diese Esel immer ein U-Boot immer größer gebaut, weil der Gegner ein größeres U-Boot baute. Und haben ganz vergessen, dass der U-Boot nicht den U-Boot kämpft, wie etwa Kreuzer gegen Kreuzer kämpft, sondern der Sinn und der Erfolg des U-Boot-Kriegs liegt ja darin, dass wir gegen Ungleich kämpfen. Wir kommen in Rüstung nie gegen Angleich gegen Gleich. Hat der andere die materielle Kapazität. Folgendes war es richtig, die U-Boote klein zu halten, die militärisch wertvoll und wertvoll zu machen. Wir gebären im Monat zurzeit 25 U-Boote. Es wird diese Zahl hochgezogen werden und ich hoffe, dass wir eines Tages das Doppelte und Dreifache dastehen. Ich bin der Überzeugung, dass wir dem Engländer einen U-Boot-Krieg eines Tages geben werden, der den Jätzchen bei Weitem rettet. Weil die Elemente, die jetzt unsere Gefahr sind, dann ausgeschaltet sind. Bis es soweit ist, das wird der Spätsommer 44 sein, werden wir mit den U-Booten einen sehr harten Kampf kämpfen müssen. Weil wir das U-Boot zwingen müssen, über Wasser sich nach vorne zu bewegen, an den Leipzig heran und sich bei diesem Vormarsch bereits kämpfend mit der Luft und den Zerstörern auseinanderzusetzen, bevor es überhaupt ein Zielobjekt ist. Wir haben aber, wie diese geleitete Schlacht zeigt, haben wir den U-Boot jetzt die Waffen gegeben, dass es diesen Kampf vorstellt. Wir werden uns unser Bestreben, diese Waffen mit größter Beschleunigung und größten Mitteln zu verbessern. Gegen die Ordnung selber haben wir noch nichts. Es ist ungeheuer schwer, eine Tarnkappe überzuziehen, wenn der weggewischt ist. Wir machen aber andere Dinge. Wir haben dem U-Boot sogenannte Aphroditen mitgegeben. Wir haben diesen für den Seemann angenehmen Namen genommen. Die Luftwaffe nennt dieselben Sachen, glaube ich, Düppel. Das sind also Dinge, Aluminiumstreifen, die wir an einem kleinen Kinderluftballon vom U-Boot loslassen und die nun genau das Ortungsecho, die Ortungswand geben, wie das U-Boot selber. Wenn wir also an solchen Geleitzug kämpfen wie hier, dann werden zahlreiche Aphroditen losgelassen und über allen Umständen eine Zersplitterung beim Gehen erreicht. Man sieht, dass man mit solchen kleinen Dingen kein großer Aufwand, was Produktion anbelangt, ist noch eine Kleinigkeit. Mit so kleinen Dingen doch helfen kann. Wir müssen eben im harten Kampf also Stein zu Stein legen. Wir bemühen uns auch, das U-Boot wegzuradieren. Das heißt, es schwarz zu machen. Die Ordnungsmöglichkeit ihm zu nehmen. Ich bin entsetzt, wenn ich die ersten Entwürfe sehe. Ich habe aber befohlen, dass diese ersten Entwürfe nach allen Umständen durchgeführt werden. Das sind Riesenkäfige, die man um das U-Boot herumbaut. Es ist möglich, dass aus diesem Riesenkäfig sich doch allmählich was Kleines herauskristallisiert, was für die Seefahrt, für die praktische Seefahrt möglich ist, dass wir die See nachher nicht wegschicken. Den Seekrieg müssen wir unter allen Umständen führen. Was der Seekrieg erreicht hat bisher und was geworden wäre, wenn diese Schiffe nicht umgefallen wären, wie er seine Macht hätte entfalten können, darüber bedarf es keine Worte. Was der Seekrieg hier bindet, ungeheuer bindet, an Luftstreitkräften, an Zerstörerflotten, an Geleitzugssystems, Organisationsverzögerung, der Beladung, des Rhythmus und so weiter, an ungeheuren Kräften gebunden, an Flakartillerie und Bedienung und so weiter. Hört der Seekrieg auf für uns. So entsteht beim Angelsachsen unter allen Umständen das Gefühl, dass er den Krieg gewonnen hat. Was hinten im Scharko geschieht, interessiert den Mann in England viel weniger. Der Church hat in seiner letzten Rede noch gesagt, ich habe in diesem Hause immer wieder gesagt, dass nach der Gefahr der Landung, der Invasion vom Jahre 40, die größte, die erste Gefahr für uns gewesen ist. Also das heißt, wir müssen unter allen Umständen den Seekrieg in größtmöglicher Form auf die Beine kriegen. Das Beste, was wir machen können. Ein Schiff, was wir versenken, ist reines Kriegspotenzial, hundertprozentiges. Das heißt, wir müssen alle Mittel in den Tonnagekrieg hineinstecken. Der Führer geht die Linie, dazu bauen wir das große U-Boot-Bauprogramm. Und wir werden mit diesem neuen Bauprogramm neue Wege gehen, dass mit einer Handbewegung dann die bisherige Abwehr, die der Mann in 4 Jahren dieses Krieges aufgebaut hat, der Engländer, weggestaltet. Wir sind noch nicht so weit, meine Herren. Das kommt Ende 44. Bis dahin ist der Kampf ab. Bis dahin werden wir im alten Spiel weiterkämpfen. Und je mehr U-Boote ich wieder draußen habe, mit einer so einer flöten Gruppe kann ich nicht finden, wenn ich keine Aufklärung habe. Je mehr U-Boote ich habe, umso häufiger werden die Leistungsschlachten wieder werden. Und bei der Schlacht selber bin ich mir nicht bang. Das sind also meine fanatische Absicht. Ich werde da keinen Millimeter vergehen, den Tonnagekrieg mit allen Kräften zu führen, die ich besitze. Dazu wird auch das Schnellboot. Wenn man sieht, wie hier um England herum, das Rote ist der einlaufende Fernverkehr und das Blaue ist der Nachverkehr, der Verteilerverkehr. Eine Fülle von Schiffen rumfahren, da kann ich nicht hin mit U-Booten. Das Wasser ist zu flach, es vermint. Ohne dass wir sie, trotzdem wir küstennahe dagegen sitzen, ohne dass wir sie gravierlich stören können, kriege ich die Wut. Wir haben bisher im Monat 3 Schnellboote geboren. Das ist nichts, das ist ein Klacks. Das ist gar nichts. Das ersetzt noch nicht mal die Verluste. Wir werden die Schnellbootsproduktion dank Speers Hilfe auf möglichst bald 25 Schnellboote pro Monat hochziehen. Dann bin ich in der Lage, hier auch Krieg zu führen. Wir müssen jeden Stein im Tonnagekrieg zum anderen zu legen. komme bei diesem Punkt nochmal auf die Luftwaffe. Ich habe schon mal gesagt, dass die größte Lücke im Seekrieg haben und gehabt haben, das Fehlen einer Aufklärung ist. Das U-Boot ist ein Kampfinstrument, ist ein Frosch und kann nicht finden. Hätte ich finden können anhand einer Luftwaffe, hätte ich unendlich viel mehr versenken können. Wir müssen diese Lücke möglichst bald füllen und müssen auch mit der Luftwaffe, wie es der Feldmarschall Milchring gesagt hat, was beabsichtigt ist durch einen besonders Fliegerkorps, auch im Tonnagekrieg helfen. Denn es kommt ein Stein zum anderen. Ja, im Jahre 1942 haben wir viel mehr versenkt, die U-Boote allein, was der Amerikaner und Engländer hat bauen können. Daher die Ausdrücke von heute, der Leute stand auf des Netters Schneider. Der Angelsachse hat im Jahre 1943 nach dem März eine große Tonnage aufstocken können, weil wir sehr viel weniger versenkt haben, als er gebaut hat. Er hat außerdem frei bekommen, diesen Weg durchs Mittelmeer, und hat dadurch Tonnage dadurch gespart, dass er nicht nur auf dem Kap der Guten Hoffnung laufen muss. Auch ein Tonnagekurs. Trotzdem ist nach wie vor der Tonnagekrieg für ihn die Hauptsorge, die er hat. Denn seine Ansprüche wachsen ja auch ins Ungeheure.